zwischen Hamburg und Haiti.
Was macht Inseln so attraktiv? Für die einen sind sie ein idealer Rückzugsort, für die anderen ist schon der Weg dahin übers Wasser oder durch die Luft aufregend. Unsere Reise zwischen Hamburg und Haiti führt uns heute bis in den Pazifischen Ozean, auf die Galapagos-Inseln. Wir hüpfen von dort einmal um die Welt ins südchinesische Meer, auf die beschauliche Mini-Insel Changchau, die zu Hongkong gehört. Und wir erforschen natürlich auch die heimische Inselwelt, genauer gesagt die Halligen in der Nordsee, wo es außer Schafen, Wind und Meer noch eine ganze Menge mehr zu sehen gibt. Im Studio begrüßt sie Claudia Sache. Die Galapagos-Inseln gelten als eines der letzten Naturparadiese auf Erden. Das Archipel im östlichen Pazifischen Ozean, ungefähr 1000 Kilometer westlich von Ecuador, ist Sehnsuchtsort für viele Reisende. Für den britischen Wissenschaftler Charles Darwin war es ein Laboratorium der Evolution. Nirgends auf der Erde lassen sich Tiere so gut aus nächster Nähe beobachten. Meerechsen, Pelikane, Pinguine, Riesenschildkröten, Seelöwen oder die berühmten Darwin-Finken. Michael Marek ist dorthin gereist.
Stille. Nur ein paar Tölpel und Fregattvögel ziehen über die Darwin-Bucht in der Caldera von Genovesa. Es ist schwül und heiß, schon um 8 Uhr morgens. Bald beginnt die Äquatorsonne erbarmungslos zu brennen. Die Vulkaninsel liegt im Norden von Galapagos und gehört zu den 13 Hauptinseln des Pazifikarchipels, knapp 1000 Kilometer westlich vor der Küste Ecuadors gelegen. Keine Insel gleicht der anderen. Einige, wie Isabella, tragen bis zu 1700 Meter hohe Vulkane. Andere verschmelzen mit samtweichen Sandstränden, Regenwäldern oder sind wie Genovesa kahl und flach.
You can call me Ivo if you want, so you know that Ivo is me and not the other one.
Die Ecuadorianerin Yvonne Mortola ist Naturforscherin. Fast täglich nimmt sie Besucher aus der ganzen Welt auf ihrem Schlauchboot mit. Wie Hühner auf der Stange drängen sich die Gäste auf den Gummiwülsten. Der Mann am Steuer dreht den Außenborder auf. Ein dünner Schleier aus warmem Meerwasser überzieht die Passagiere.
Wir haben die größte Rotfußtölpelei der Welt. An die 120.000 Vögel ungefähr, die hier nisten. Und wir haben Fregattvögel und Gabelschwanzmöwen. Und an Landvögeln haben wir natürlich Finken und Spottdrosseln, die Galapagos-Taube.
Vor allem aber die Tölpel haben es Yvonne Mortola angetan. Die Ecuadorianerin hat als Kind die deutsche Humboldt-Schule in der Hafenstadt Guayaquil besucht. Heute ist sie Wissenschaftlerin und sie ist fasziniert von der Vogelwelt auf Genovesa Island.
Ich weiß nicht genau, woher der Name Tölpel kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass Tölpel einfach die deutsche Übersetzung vom Originalname ist. Die ersten Leute, die diese Vögel genannt haben, das waren die Spanier. Und die haben die Pájaros Bobos oder dumme Vögel genannt. Und das ist, weil sie haben gesehen, die Tölpel, die haben absolut keine Angst, weil die Tiere keine Feinde haben. Das ist normalerweise etwas Typisches von isolierten Inseln.
Joel, and Joel is going to help us to go on shore.
Nationalpark-Guides führen die Besucher entlang markierter Pfade. Fast 225.000 Urlauber pro Jahr leisten sich das ebenso exklusive wie teure Vergnügen, diese abgeschiedene Welt zu besuchen. Darunter auch Besucher wie Pat, Mit-60erin aus Wales.
All our holidays, we have loved wildlife.
Wir lieben Tiere in der freien Natur, vor allem Vögel und Meerestiere. Wir haben Galapagos-Seelöwen gesehen und standen einen Meter entfernt von einem Muttertier, das ihr Junges gesäugt hat. Das war wirklich faszinierend.
Tatsächlich kann man sich den Schildkröten, Leguanen oder brütenden Tölpeln bis auf Armlänge nähern. Sie kennen keine Furcht vor den Menschen. Ihr Fluchtinstinkt scheint auch Genovesa und all den anderen 122 Inseln außer Kraft gesetzt. Hier auf Galapagos ist eine eigene Welt entstanden. Auf der nördlichen Seite von Genovesa liegen Seelöwen, die frechsten, vorlautesten und eitelsten aller Tiere auf Galapagos. Keiner von ihnen lässt sich von den Zweibeinern stören. Einige dösen in der Mittagssonne, andere posieren für die Touristenkameras mit gerecktem Hals und gespreizten Flossen, als gäbe es dafür Topmodel-Noten. Fernando Ortiz ist Mitarbeiter der Nationalparkbehörde. Der Galapagenio mit dem sonoren Bass in der Stimme war hier schon unzählige Male. 5 Millionen Jahre konnten sich die Tiere und Pflanzen des Archipels fast ungestört entwickeln, sagt Ortiz. Das Einzige, was die Besucher hinterlassen sollen, sind ihre Fußspuren.
The Galapagos Islands is a 550 million dollars a year business for Ecuador.
Galapagos ist ein 550 Millionen Dollar Geschäft, jährlich. Die Regierung Ecuadors, aber auch viele Einheimische, sind sich dessen bewusst und wollen, dass die Inseln erhalten bleiben. Wenn sie Touristen fragen, warum sie nach Galapagos kommen, dann sagt fast jeder, ich will dieses oder jenes Tier sehen. Verstehen Sie? Aber Galapagos ist kein Zoo.
Galapagos ist not a zoo.
Am nächsten Tag erreicht das Schiff Puerto Baquerizo Moreno auf San Cristobal. Zwischen den ankernden Fischerbooten im Hafen stürzen Blaufußtölpel wie Pfeile ins türkisfarbene Wasser, um Fische zu erbeuten. Von der Ferne hört man das heisere Bellen von Seelöwen, die auf dem Landungssteg dösen. Der verschlafene Ort mit seinen 5.500 Einwohnern ist die Hauptstadt der Provinz Galapagos. Ein blühendes kleines Touristenstädtchen mit Restaurants und Strandbars, Tauchschulen, Souvenirläden und Supermärkten, Backpacker-Hostels und einem Designer-Hotel, das 400 Euro die Nacht kostet. Autos und Motorräder sind auf der asphaltierten Straße unterwegs, sogar Taxis gibt es. Auf einer Bank an der Hafenmole sitzt eine Gruppe von Fischern. Ingrid, Milton, Marvin, Louis und Jimmy, 4 Männer und eine Frau, Galapagenios.
Wir bilden Fischergruppen und fahren täglich aufs Meer, sogar in den Ferien. Manchmal sind wir viele Tage auf dem Meer. Wir kommen zum Beispiel gerade von einer 15-tägigen Fischtour zurück. Und hier haben wir unseren Fang, den wir heute verkaufen wollen.
Kabeljau, Barsche und Langusten fischen sie. Keine leichte Arbeit, sagen die 5. Das Leben ist hart. Die Fischer dürfen nur an kleinen Booten ohne Sonnenschutz angeln, ohne Netze und ohne motorbetriebene Winden. Die Position ihrer Boote wird mit Hilfe von GPS-Technik permanent überwacht. Wer unerlaubt durch das Meeresreservat schippert, dem drohen empfindliche Strafen. Die kleine Gruppe ist fröhlich, es wird viel gelacht. Es gäbe heute aber viel weniger Fische als noch vor 20 Jahren, erzählt der Fischer.
Es ist nicht mehr so wie früher, wo es ein Übermaß an Fischen gab. Jetzt zum Beispiel ist Brutzeit, dann gibt es weniger Fische. Außerdem ist das Meer sehr rau. Und es gibt viele Strömungen, die es nicht zulassen, dass wir fischen. Dann wird es gefährlich, vor allem bei der Langustenfischerei. Und wir wollen nicht unser Leben aufs Spiel setzen. Man muss ja tauchen, um die Langusten zu holen.
An der Hafenmauer hat Maria José Negrete ihren kleinen improvisierten Marktstand. In weißen und blauen Plastikbehältern liegen Barsche, Barracudas und Langusten. Mit dem Tranchiermesser filetiert sie die Fische geschickt und in Windeseile. Vor und hinter Marias blauer Betontheke verfolgen Seehunde, Vögel und ein gutes halbes Dutzend Pelikane jeden Handgriff beim Zerlegen der Meeresfrüchte. Sie warten nur darauf, ein Stück des Abfalls zu stibitzen. Keck schubsen die Pelikane mit ihren langen Schnäbeln Maria am Bein. Survival of the fittest. Nichts könnte besser Darwins Evolutionstheorie im 21. Jahrhundert illustrieren. Im täglichen Überlebenskampf siegen jene Arten, die sich der Umwelt am besten anpassen.
Wir befinden uns am Ende der Welt. Nicht in der Mitte, sondern am Ende. Aber gleichzeitig ist es ihr Anfang. Wir sind die letzte Provinz Ecuadors, aber der erste Ort bei Gott. Die Galapagos-Inseln sind eine Wunde und gleichzeitig gibt es hier einzigartige Dinge wie nirgendwo auf der Welt. Hierher zu kommen, das ist wirklich ein Privileg.
Michael Marek war auf den Galapagos-Inseln. Hongkong zählt zu den am dichtesten besiedelten Orten der Welt. Über 7 Millionen Menschen leben hier, die meisten davon auf Hongkong Island und in Kowloon. Die Immobilienpreise gehören zu den teuersten der Welt. Doch das ist nur die eine Seite der hektischen chinesischen Metropole. Einige der vorgelagerten Inseln, der sogenannten Outlying Islands, sind ideale Rückzugsorte für gestresste Hongkonger. Zum Beispiel die Insel Chang Chau. Tobias Nagorny war dort.
Es ist ein ungewöhnlich klarer Morgen im Victoria Harbour. Nicht immer sind die Hochhausriesen Hongkongs so deutlich zu sehen. Noch steht die Vormittagssonne tief über dem Hafen. Mit langsamen, ein wenig trägen Wendemanövern legt die Fähre Jin Guan vom Pier ab. Aus dem Schornstein steigt rußig schwarzer Rauch auf. Der Geruch von Diesel liegt in der Luft. Vom Pier in Central fahren den ganzen Tag über Fähren nach Cheung Chau. Der Ausblick ist beeindruckend. Auf der linken Seite die im Licht schillernde Skyline von Hongkong Island. Rechts ziehen Kowloon und der Containerterminal vorbei. Am Horizont ein paar Ozeanfrachter, die gerade in den Hafen einlaufen. Langsam wird die Skyline kleiner und das südchinesische Meer breiter. Nach einer knappen Stunde ist eine kleine Bucht mit unzähligen bunten Fischerbooten zu sehen. Der Hafen von Cheung Chau. Im Ortskern fallen sofort die unzähligen Fahrradfahrer auf, denn die Insel ist autofrei. An der lebhaften Dorfstraße reihen sich Fischläden, Supermärkte und kleine Essensstände aneinander. Von hier aus braucht man zu Fuß nur wenige Minuten, um zu den Stränden auf der Westseite der Insel zu gelangen. Am Kwun Yam Wan Beach befindet sich das Cheung Chau Windsurfing Center. Hier arbeitet der 34-jährige K.
Das hier ist ein bekannter Windsurf-Spot in Hongkong, weil wir hier vorne einen breiten, offenen Ozean haben. Hier gibt es keine Hindernisse und die Windsurfer können besonders hohe Geschwindigkeiten erreichen. Wenn die Windverhältnisse gut sind, kommen vor allem an den Wochenenden viele Surfer aus Hongkong hierher.
An diesem Strand hat auch die berühmteste Tochter der Insel das Surfen gelernt. Für Hongkong holte Li Lai Shan 1996 olympisches Gold. Der erste und bislang einzige Olympiasieg der Stadt, erzählt K. Er trägt kurze Hose und T-Shirt, seine langen schwarzen Haare hat er zu einem Zopf zusammengebunden. Vor einem halben Jahr ist der junge Chinese von Downtown auf die Insel gezogen. Immer mehr Hongkonger entdecken langsam die Vorzüge des Lebens auf den Inseln. Doch diese neue Landlust habe auch ökonomische Gründe.
Es ist ruhig hier und viel günstiger als in Hongkong Central. Trotzdem dauert es nur 45 Minuten, um nach Downtown zu kommen. Deshalb versuchen mittlerweile viele Leute eher hier als auf Hongkong Island oder in Taiwan eine Wohnung zu finden. Ich würde sagen, dass die Mieten auf Cheung Chau nur halb so teuer sind wie dort. Mindestens 30.000 Menschen leben auf der Insel. Die Fährverbindungen sind sehr gut, deshalb pendeln viele Leute täglich zur Arbeit nach Hongkong Central.
Das Café vom Cheung Chau Windsurfing Center liegt auf einem kleinen Plateau. An den Plastiktischchen sitzen an diesem Morgen kaum Gäste. Bei Espresso und Cappuccino genießen sie den Blick auf den Strand, das Meer und die grünen Hügel der Insel. Am Horizont ragen die Wohnhochhäuser von Hongkong in den Himmel. Nur 10 Kilometer Luftlinie und trotzdem unglaublich weit weg. Vom Lärm, den gestressten Geschäftsleuten und den überfüllten U-Bahnen. Ein wunderbarer Ort, um der Millionenstadt zu entfliehen, findet auch der Kanadier David, der gerade Freunden die Insel zeigt.
I actually live in Hong Kong, but try to come here.
Eigentlich wohne ich in Hongkong, aber ab und zu komme ich immer wieder hierher. Das ist wie ein Kurzurlaub von der verrückten Stadt. Meistens entspannen wir ein paar Stunden am Strand, dann suchen wir uns ein Café wie dieses hier und spazieren noch ein wenig über die Insel. Außerdem sollte man hier unbedingt den Fisch und die Meeresfrüchte probieren. Das ist ein absolutes Muss.
Am Strand hängt ein altes, von der grellen Sonne längst verblichenes Warnschild. Es zeigt eine Haifischflosse, die aus dem Meer ragt. Darunter ist in kantonesischen Schriftzeichen und auf Englisch zu lesen: Report of Shark Sighting in Nearby Waters. Doch an der Küstenlinie sei schon ewig kein Hai mehr gesichtet worden, beruhigt K.
Wow, the sharks happened was actually 20 years ago.
Naja, das ist schon sehr lange her. Trotzdem haben wir deshalb an fast allen öffentlichen Stränden von Hongkong Hainetze. Vor über 20 Jahren gab es die letzte Haiattacke, aber seitdem ist es nie mehr passiert. Hier gibt es nur noch kleine Fische.
Cheng Chau hat den unaufgeregten Charme eines in die Jahre gekommenen Seebads. Hier scheinen die Uhren ein wenig langsamer zu ticken. Und genau das mögen die Leute.
Natürlich mag ich es, hier zu wohnen. Ich liebe es, weil ich hier in der Natur wandern und joggen gehen kann. Auf der Insel kann man ziemlich gut entspannen. Solche Orte im Zentrum von Hong Kong Island zu finden, ist wirklich nicht leicht.
Die 29-jährige Lau kommt gerade von ihrer regelmäßigen Laufrunde am Meer zurück. Sie ist auf Cheng Chau geboren und möchte hier auch bleiben. Wie viele andere pendelt sie täglich mit der Schnellfähre zur Arbeit nach Hongkong. Ihre Heimat soll früher mal eine alte Pirateninsel gewesen sein, erzählt sie.
Ich weiß nicht genau, wie lange das her ist, aber auf jeden Fall vor sehr langer Zeit. Der Legende nach sollen auf Cheng Chau Piratenschätze versteckt worden sein. Aber das ist auf der anderen Seite der Insel in einer Felshöhle, in der Cheng Bo Chai Cave. Doch ich glaube, da ist nichts mehr.
Trotzdem ist die im Süden gelegene Höhle ein beliebtes Ausflugsziel. Der legendäre Pirat Cheng Bo lebte im 19. Jahrhundert und ist eine Art Hongkonger Störtebeker. Rund um den Charakter entstanden in Hongkong sogar einige Filmproduktionen. Am besten lässt sich die Insel mit dem Fahrrad erkunden. Die Fahrrad- und Wanderwege führen vorbei an kleinen Tempeln und Aussichtspunkten. Allerdings sollte man beim Fahrradfahren hier ziemlich achtsam sein, erzählt der Neuseeländer Sean, der gerade seine Mittagspause an der Hafenpromenade macht.
Jedes Wochenende kommen auch sehr viele Leute aus Hongkong hierher, um Fahrradfahren zu lernen. Deshalb gibt es auf Cheng Chau so viele Läden, wo man Fahrräder mieten kann. Viele können einfach noch nicht fahren, selbst Erwachsene. Das kommt schon ziemlich oft vor.
Seit ein paar Jahren ist die Insel Seans neue Heimat. Er ist seiner Frau gefolgt, die auf Cheng Chau geboren ist. Gemeinsam haben sie vor kurzem ein Restaurant in der direkt am Meer gelegenen Tai Hing Tai Road eröffnet. Schnell hat der gelernte Koch sich hier zu Hause gefühlt.
Es erinnert mich an meine Heimat in Neuseeland. Ruhig und friedlich, nicht zu voll und viele nette Menschen. Wir haben viele Freunde hier. Die meisten kommen aus Cheng Chau und einige aus Hongkong. Wir treffen uns oft zum Abendessen oder zum Barbecue am Wochenende und trinken dann einfach ein paar Bier zusammen. Wenn ich ein bisschen mehr getrunken habe, dann klappt es auch mit meinem Kantonesisch ein wenig besser.
Sometimes, and then when I get drunk, then I can sort of speak a bit more Cantonese. You know, it sort of comes out a bit more better.
Ein typischer Tag auf Cheng Chau endet mit dem Besuch in einem der zahlreichen Fischrestaurants am Hafen oder einem Snack an den Garküchen auf der Straße. Vor allem die Big Fish Balls zählen zu den kulinarischen Klassikern der Insel. Am frühen Abend machen sich die meisten Besucher wieder mit der Fähre zurück auf den Weg nach Hongkong. Das letzte Highlight dieser kleinen Stadtflucht ist der Sonnenuntergang über dem südchinesischen Meer. Dann nimmt die Fähre zügig an Fahrt auf. Kurs auf Hongkong Island und den Pier im Victoria Harbour.
Tobias Nagorny hat der kleinen Insel Chang Chau einen Besuch abgestattet. Wind, Wellen, Schafe und Einsamkeit. So ungefähr stellen sich die meisten Menschen die Nordseehalligen vor. Zum Teil stimmt das sicher auch, vor allem im Winter. Aber auf der Hallig Hoge ist im Sommer richtig was los. Rund 100.000 Besucher kommen dann täglich auf die kleine Insel. Da haben die Inselbewohner plötzlich richtig was zu tun. Sebastian Parzani hat einen Hallig-Bewohner begleitet.
Das Nordseewasser plätschert in den Prielen. Ein leichter Wind weht über die Salzwiesen. Der salzige Geruch des Meeres liegt in der Luft. Bevor die erste Fähre auf Hoge anlegt, herrscht himmlische Ruhe. Wenn nicht ein Insulaner schon Krach machen würde. Es ist Hartwig Binge, der mit seinem Traktor unterwegs ist. Er ist der einzige Müllmann auf Hallig Hoge und sammelt die gelben Säcke vor den Häusern ein. Das ist nicht sein einziger Job. Der stämmige Mann mit dem Oberlippenbart ist außerdem Landwirt, Gemeindearbeiter, Vermieter von Ferienwohnungen und Feuerwehrchef.
Also ich stehe morgens um 5:45 auf und abends bis 8 Uhr meistens bin ich immer in Gang. Ist hier was und da was, 7 Tage die Woche.
Binge ist einer von rund 100 Hogern. Sie leben alle auf sogenannten Warften, mehrere Hektar großen, künstlich aufgeschütteten Erdhügeln, auf denen die Häuser errichtet wurden. Sie sind so vor Sturmfluten geschützt. Das Leben auf dem Eiland ist bestimmt von den Gezeiten und von der Fähre. Das betrifft sämtliche Bereiche des Alltags, auch die Müllabfuhr. Der Müll muss rüber aufs Festland, alles läuft nach Zeitplan.
Dann ist es so, dass die gelben und grünen Säcke werden auf einen Gitterwagen geschmissen und der geht rüber nach Stutzil und da wird das dann umgeladen in Container.
Heute stehen die leeren Müllgefäße schon wieder zur Abholung bereit am Fährhafen auf Hoge. Dafür gibt es hier eine Spezialkonstruktion. Damit sie mobil sind, wurden der weiße und der grüne Glascontainer auf einen Anhänger montiert. Binge rangiert kurz mit seinem Traktor, spannt den Wagen an die Anhängerkupplung und tuckert davon. Die Container kommen wieder an ihren Standort am Yachthafen. Der eine Job ist erledigt, weiter geht es mit Job 2. Hartwig Binge fährt dorthin, wo er am liebsten ist, auf seinen eigenen Hof.
Also mein Lieblingsjob ist nach wie vor immer Landwirtschaft.
Der 59-Jährige ist auf Hallig Hoge aufgewachsen, auf dem Hof seiner Eltern. Es gebe heute weniger Tiere als damals, erzählt er. Aber immerhin haben die Binges noch Hühner, Pferde, im Sommer Rinder und Schafe. Und die haben Nachwuchs, der viermal am Tag Hunger hat.
So, handwarmes Wasser, das da reinkommt, damit die Lämmer das dann auch gleich gut trinken können. Ne?
Eine Herde kleiner, hungriger Schafe wartet schon auf der Wiese darauf, von Hartwig Binge gefüttert zu werden.
Ja, du hast Hunger, ne? Du hast heute Morgen nichts gehabt. Das sind die vier Buddellämmer hier. Drei weißen und das eine schwarze da.
Buddellämmer, so nennt Binge die Lämmer, die er mit der Flasche aufzieht. Bis vor einigen Tagen musste er dafür sogar zweimal pro Nacht in den Stall. Mittlerweile genügen die Fütterungen tagsüber. Auch der umtriebige Halligbewohner hat sich eine Pause verdient. Gleich ist Mittag. Vorher setzt er sich aber noch auf einen Kaffee hin und genießt den weiten Blick. Von seiner Warft über die Wiesen bis zum Meer. 15 Jahre lang musste er darauf verzichten. Husum, Hamburg und Bremen waren seine Stationen auf dem Festland. Für Lehre, Bundeswehr und Jobs. Aber Halligkind bleibt Halligkind, findet Hartwig Binge.
Also was es in der Großstadt nicht gibt, das ist ja die Natur, die wir hier direkt vor der Tür haben und so. Und diesen weiten Blick. Wir sitzen hier jetzt schön im Strandkorb, gucken Richtung Norderoog, Süderoog, Pellworm. Und das hat man in der Stadt nicht. Ne? Da hat man wirklich ein Haus vor sich und guckt irgendwo gegen die Mauer. Und hier kann ich wirklich weit gucken. Und das ist das, was ich vermisst habe. Ne? So, jetzt habe ich gerade einen Alarm hier von der Feuerwehr. Und das ist wahrscheinlich ein Einsatz. Kopfverletzung auf der Hanswarft. Da muss ich jetzt schnell hin. Das ist beim Touristikbüro. Und dann müssen wir schnell hinfahren.
Ne? Von wegen Mittagspause. Daraus wird erst einmal nichts.
Hab ich. Nee, alles klar, ich komm. Ne? Okay, wir werden ja wohl genug sein. Ne? Alles klar, tschüss.
Auf der Hallig gibt es keinen Arzt, nur einen Sanitäter. Alle 14 Tage kommt ein Doktor vom Festland zur Sprechstunde. In Notfällen rufen die Hallig-Bewohner den Rettungshubschrauber. Binge und seine Kameraden von der Feuerwehr sind dann dafür zuständig, Schaulustige vom Landeplatz abzuhalten und provisorisch abzusperren. Ein Tagestourist ist gestürzt. Er hat sich am Kopf verletzt. In Feuerwehruniform und mit einer Kelle in der Hand hält der Feuerwehrchef die Schaulustigen fern. Ungefähr 15 Minuten später ist der Hubschrauber in der Luft und der Verletzte auf dem Weg ins Krankenhaus. Auf Hooge kehrt wieder Ruhe ein. Das Gemeindehaus mit Tourismusbüro ist der Dreh- und Angelpunkt der Hallig. Hier treffen sich Hooger und Gäste auf Klönschnack und Kaffee. Hinter dem Tresen arbeitet Hartwig Binges Frau Gudrun. Die lebenslustige Frau ist Walhogerin. Sie stammt aus Nordrhein-Westfalen, hat sich aber schon als Jugendliche in die weite Landschaft der Hallig verliebt und irgendwann auch in ihren Halligjungen. Der sei schon damals viel mit seinem Traktor unterwegs gewesen, erinnert sie sich.
Wir waren auf der Volkertswarft mit Jugendgruppen und er nebenan war der Milchlieferant und hat dann auch um die Warft herum immer Heu gemäht und Heu gemacht. Und dabei hat man sich dann kennengelernt, weil er dann öfter als nötig um die Warft gekreist ist, sagen wir mal. Das war so dieser Gag, den wir immer noch unseren Kindern erzählen, dass er irgendwann immer auf sich aufmerksam gemacht hat mit seinem Trecker.
Doch die beiden verloren sich aus den Augen. Jahre später trafen sie sich zufällig in Hamburg auf der Straße wieder und verliebten sich. Das Beste, was ihm während seiner Zeit in der Großstadt passiert ist, erzählt Hartwig Binge, während er schon wieder unterwegs ist. Er muss nach Hause, um sich umzuziehen, für die Theaterprobe.
Nun lotten Sie mich doch in Ruhe mit ihr.
Ich have me in the Dörf.
Beim Lernen der Texte könnte sich Hartwig manchmal ein bisschen mehr reinhängen, findet sein Bühnenkollege und Freund Erko Jakobsen. Aber letztlich ist das wiederum auch nicht so wichtig. Hartwig Binge hält immerhin die Gemeinde zusammen.
Fragen in der Not, da ruft man mal bei Hartwig an. Langeweile ist Fehlanzeige.
Aber irgendwann hat selbst ein Mensch wie Hartwig Binge mal Feierabend. Ja. Die Sonne geht unter am Horizont hinter den Warften. Binge schaut ein letztes Mal zu seinen Tieren, lässt den Blick weit über die Hallig schweifen und nimmt einen tiefen Atemzug.
Ein sehr schönes Gefühl. Ein Gefühl von Freiheit. Links grast die Ziege, die Hunde laufen hier herum frei. Das ist schon enorm.
Sebastian Pazzani ist auf die Hallig Hooge rübergefahren. Mein Name ist Claudia Sarre. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen entspannten Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.